Wir freuen uns, dass Bruder Förster unter uns ist und er wird uns nun mit dem Thema dienen, das Leben hat doch einen Sinn. Bitte, Bruder Förster.
Wenn wir so über unser Leben nachdenken, dann mag jeder sich so fragen, was habe ich mir eigentlich noch vorgenommen? Was will ich in meinem Leben noch erreichen? Nun, das hängt natürlich ganz von den Umständen ab, unter denen du lebst. Wenn du noch jünger bist, dann planst du vielleicht noch viele Dinge, eine Familie zu gründen, vielleicht eine sichere Arbeitsstelle zu haben, eine dauerhafte, vielleicht auch ein Häuschen zu bauen. Aber wenn du schon älter bist, wenn du schon über 80 bist, dann überlegst du, ob es sich noch lohnt, ein paar neue Schnürsenkel zu kaufen. Also man kann sagen, es ist sehr unterschiedlich, nicht? Wie man das Leben, das man vor sich hat oder überhaupt, wie man das Leben sieht und ob man da irgendetwas daran ändern kann. Hat das Leben einen Sinn? Das ist die Frage, die schon so oft gestellt wurde und die im Grunde genommen von wenigen nur ganz befriedigend beantwortet werden konnte. Aber vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Fähigkeiten, die du hast, gar nicht so richtig ausgenutzt werden. Viele von uns möchten vielleicht noch Dinge tun, die sie nur nicht tun können. Warum? Weil sie keine Gelegenheit dazu haben. Oder weil sie nicht die Gelegenheit hatten, ihre Fähigkeit zu schulen, auszubilden. Der Mensch hat viele Fähigkeiten, von denen er vielleicht auch gar keine Ahnung hat, die dann erst wach werden, wenn man sie braucht und wenn man sie ein bisschen fördert oder wenn man sie ein bisschen schult. Nicht? So haben wir alle im Laufe der Zeit sicher so manche Fähigkeit in unserem Leben ausgebildet, die wir früher nicht hatten. Vielleicht weißt du gar nicht, dass du ein Künstler bist. Vielleicht hattest du noch nie Gelegenheit, künstlerisch tätig zu sein. Nun, das ist die eine Seite, wenn wir über unser Leben nachdenken. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns so im Universum betrachten, dann sind wir recht kleine Geschöpfe, nicht wahr? Es gibt Milliarden von Galaxien, die schon mal riesengroß sind. Ein Sonnensystem wie das unsrige, das wir kaum erfassen können. Und davon Milliarden. Jede Galaxie kann Milliarden Sterne umfassen und die Zahl ist unermesslich groß. Wir sind also ein Teil einer Menschheitsfamilie aus mehr oder aus ungefähr knapp 7 Milliarden Menschen. Was ist ein Mensch unter 7 Milliarden Menschen, nicht wahr? Wenn wir uns das überlegen, wer sind wir in der Menschheit von heute? Und wegen unseres vergänglichen Daseins, wenn wir an die Zeitalter der Äonen denken, die hinter uns liegen, dann könnte uns unser Leben wirklich manchmal recht sinnlos erscheinen. Nun, wir kommen uns in diesem unermesslichen Universum wahrscheinlich mikroskopisch klein vor. Und unser Dasein erscheint uns, wenn wir an den augenblicklichen Moment denken, manchmal wirklich sinnlos. Aber unser Verstand verlangt nach einer Antwort, wenn wir die Frage stellen, was ist der Sinn des Lebens? Was gibt dem Leben Sinn? In der heutigen Zeit hat die Evolutionstheorie, und das sind die meisten Menschen, die diese Theorie studieren oder lernen und sogar in ihrer Abschlussprüfung bestehen müssen, wenn sie einen akademischen Grad erreichen wollen, diese Theorie hat versucht, die Frage zu beantworten, wie die Vielfalt des Lebens entstanden ist, ohne einen Schöpfer oder ohne einen Gott. Die Antwort ist sehr ernüchternd und gibt zumindest gar keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Die Antwort lautet einfach ausgedrückt, das Universum ist gleichgültig. Und niemand ist im Universum, der sich für uns interessiert. Es ist völlig uninteressant, ob unsere Erde einmal mit einem anderen Planeten zusammenstößt oder nicht. Das ist ein reiner Zufall, so wie das Leben ein reiner Zufall ist. Das ist natürlich sehr ernüchternd. Man hat auch sehr sorgfältig versucht, die Frage zu beantworten, wie ist das Leben entstanden, und hat eine ganze Reihe von Entwicklungsmustern aufgestellt. Aber noch nie wurde in der Evolutionstheorie die Frage, warum ist das Leben entstanden, beantwortet. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage. Selbst wenn das Wie richtig wäre, warum ist das richtig? Warum entwickelte sich alles so? Und warum ist alles so geschehen? Die Antwort darauf gibt die Evolutionstheorie nicht. Die Fachleute sagen dann, ja, da müsst ihr zu den Philosophen gehen oder zu den Religionen. Die sind dafür zuständig, um hier eine Antwort zu geben. Nun, eine grundlegende Voraussetzung für die Antwort auf die Frage, ob das Leben einen Sinn hat, ist ganz bestimmt die Anerkennung eines Lebengebers, eines Schöpfers. Denn wäre das Leben ein Produkt des vernunftlosen Zufalls, wie oft erklärt, so wäre unser Dasein zwangsläufig genauso rein zufällig und ohne Sinn. Und es gäbe keine zuverlässige Zukunft, für die man planen könnte. Alles hängt von einem Zufall ab. Und wenn wir das Universum betrachten, dann beweist es, dass es einen meisterhaften Schöpfer gibt. Einen Schöpfer, der unbedingt auch einen Vorsatz haben muss, der weiß, warum habe ich das gemacht? Warum ist das Universum ins Dasein gekommen? Warum wurde die Erde so zubereitet, wie sie heute vorzufinden ist? Warum sind Menschen auf der Erde gemacht worden und entstanden? Zu welchem Zweck? Was hat das für einen Sinn? Und jeder wird zugeben, dass eine Uhr einen Uhrmacher hat. Und der Uhrmacher, er ist sicher im Vergleich mit den Galaxien nur ein kleines Geschöpf, aber zeigt, wie präzise er arbeiten muss, genauso präzise, wie es im Universum zugeht. Darum, ein Prophet in der Bibel hat das niedergeschrieben in Jesaja 40, im Vers 26. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat diese Dinge erschaffen? Er ist es, der ihr Herr selbst der Zahl nach herausführte, der sie alle sogar mit Namen ruft, wegen der Fülle dynamischer Kraft. Da er an Macht und auch kraftvoll ist, fehlt nicht eines davon. Voller dynamischer Kraft, voller Energie muss dieser Schöpfer sein, um alle diese Dinge ins Dasein zu bringen. In der Tat, das Universum ist so organisiert, dass der Mensch die Himmelskörper für eine Grundlage für seine Zeitmessung benutzt. Aber jede gut funktionierende Uhr setzt einen methodisch denkenden Konstrukteur voraus. Und so kann man sagen, ein methodisch konstruiertes Denkvermögen kann aber nur mit einer Person, mit einem Schöpfer, nicht mit einer Kraft, sondern mit einem Schöpfer, der denken kann, der Überlegungen hat, der Gefühle hat, verbunden sein. Ja, so können wir sagen, ist das Universum ein Beweis für den Schöpfer. Und die Erde, wie sie erschaffen wurde, ist, wenn das der reine Zufall ist, ein wahres Wunder, dass es so viele Zufälle gab, damit die Erde dieses Leben erhalten kann. Und wenn die erste Zelle wirklich zufällig entstanden ist, ist es ein reines Wunder, dass sie am Leben blieb und sich fortpflanzen konnte. Und dass weitere Zellen entstanden sind, die sich ernähren konnten, dass sie einen Boden dafür vorgefunden haben. So könnten wir viele Einzelheiten nennen. Das Verhältnis zwischen Sonne und Erde, der Wechsel zwischen Tag und Nacht. Und so haben Wissenschaftler festgestellt, in der Zeitschrift Scientific American wird gesagt, wenn wir ins Universum blicken und die vielen Zufälle in der Physik und der Astronomie erkennen, die sich zu unserem Nutzen ausgewirkt haben, dann sieht es fast so aus, als ob das Universum irgendwie gewusst haben muss, dass wir kommen werden. Also es ist fast unmöglich, alles diesem Zufall zu überlassen. Und in der Zeitschrift Science News wird zugegeben, es scheint, dass die Bedingungen, die so genau aufeinander abgestimmt sind, kaum durch Zufall zustande gekommen sind. So beachten wir viele Dinge, das Gleichgewicht und die Vorzüge unserer Atmosphäre, das Sauerstoffverhältnis in der Luftmischung, die Beförderung von Mineralien zu den Pflanzen, damit sie wachsen können, das Gleichgewicht zwischen Sauerstoff und Kohlendioxid. Erhielt die Erde rein zufällig eine schützende und lebendgebende Atmosphäre, deren Gase gerade im richtigen Verhältnis zueinander stehen? Nun, wenn man das annimmt und glaubt, dass das ein Zufall ist, ist dieser Glaube fast stärker und größer und ein viel größerer Glaube notwendig als der Glaube, dass es einen Schöpfer gibt, der das gemacht hat. Die Beschaffenheit des Bodens ist eine wesentliche Voraussetzung für die Pflanzen, für das Pflanzenwachstum. Bakterien, Würmer, Insekten und andere fördern die Fruchtbarkeit des Bodens und bringen den Pflanzenwuchs hervor. Hat uns der Zufall die farbenprächtigen Früchte beschert, köstliches Gemüse und andere Nahrungsmittel? Diese Vielfalt ist die Schönheit des Himmels, der Berge, der Flüsse, der Seen, der Blumen, der Sträucher und Blumen und viele reizvolle Lebewesen ein Werk des Zufalls? Nicht nur ein solcher Faktor, sondern alle sind vorhanden und bestehen weiterhin und jeder Einzelne ist lebenswichtig. Es ist also nicht ein bloßer Zufall, dass alle diese Faktoren nur erst einmal passierten, sondern ständig zusammentreffen. So weisen also all diese Tatsachen immer wieder auf einen Schöpfer hin. Und wir vergewissern uns anhand der Schöpfung, aufgrund dessen, was wir sehen, was der Schöpfer gemacht hat, das kann nicht von alleine entstanden sein. Die Werke seiner Hände sind ein Beweis dafür, dass der diese Hände gebraucht hat, auch eine Person ist. Der Vorsatz des Schöpfers ist in der Bibel deutlich zu erkennen. Er hat großzügige Vorkehrungen getroffen, die ein Ausdruck seiner Persönlichkeit und seiner Eigenschaften sind. Und dass unser Schöpfer einen Vorsatz hat, zeigt sich darin, dass er diese Dinge, die wir gerade erwähnt haben, nicht nur erschuf, sondern sie auch zur Erhaltung des Lebens in der notwendigen Menge und in dem richtigen Verhältnis zueinander versorgt hat und bewahrt hat. Gott ist, man könnte sagen, sozusagen der großzügige Eigentümer einer großartigen Wohnung. Und wenn jemand eine Wohnung baut, dann weiß er auch, dass die mal vermietet werden muss oder dass er selber darin wohnen muss und welche Bedürfnisse wahrscheinlich erfüllt werden müssen für jenen, der da in dieser Wohnung wohnt. Und wenn wir diese Häuser uns angucken, die meisten guten Häuser, die haben eine schöne Deckenbeleuchtung, wenn wir da mal unsere Deckenbeleuchtung betrachten, nicht wahr? Und so hat der Schöpfer für die Wohnung Erde, für den Menschen eine schöne Deckenbeleuchtung geschaffen. Eine Deckenbeleuchtung, die voller Energie ist und die uns immer wieder Freude bereitet. Aber nicht nur eine Deckenbeleuchtung, auch einen Keller mit Brennstoff, mit Erzen, mit Edelsteinen, mit chemischen Stoffen. Da ist viel Wertvolles in diesem Keller. Und der Mensch versteht das manchmal nicht, es richtig zu benutzen. Er beutet es aus, statt es zu seinem Vorteil zu verwenden. Wir finden auch ein ausgezeichnetes Leitungssystem hier auf der Erde, so wie das in der Wohnung ja auch vorhanden sein muss. Ein Leitungssystem von Flüssen und Quellen und für Niederschläge. Könnte ein Mensch ein solch wunderbares System konstruieren? Im Psalm 104, im Vers 10 und 11 lesen wir die Worte, er sendet Quellen in die Wildbachtäler. Zwischen den Bergen fließen sie dahin. Sie tränken ständig all die wild lebenden Tiere des freien Feldes. Die Zebras löschen regelmäßig ihren Durst. Ja, dafür hat der Schöpfer gesorgt, dass das möglich ist durch ein hervorragendes Leitungssystem. Nun, auch der Fußboden muss natürlich in einer guten Wohnung in Ordnung sein. Und die Böden der Erde sind ein wunderbarer Pflanzenteppich, mit Pflanzen, als Pflanzenteppich ausgelegt. Die vom Menschen verursachten Schäden sind meistens schnell behoben. Damit ist also sogar ein wunderbares Reinigungssystem verbunden. Und dann betrachte die heutige Klimasituation, die Erwärmung und ihre Folgen. Zur Erhaltung des Planeten sind wunderbare ein selbstreinigendes System vom Schöpfer für diese Wohnung geschaffen worden. Und dafür gibt es zahlreiche Beweise, dass die Erde sich schnell wieder erholen kann, wenn der Mensch an irgendeiner Stelle sie bestätigt. Ein sehr erstaunliches Beispiel ist die Nation Israel. In dieser Nation wurde viele Jahre als Wüste nichts gemacht und dann wurde das befolgt, was der Schöpfer, was die Bibel über dieses Land sagt, und es wurden Pflanzen, die in der Bibel erwähnt wurden, angepflanzt, und siehe da, aus der Wüste ist eine wunderbare Pflanzenwelt geworden. Auch die Atolle im Pazifischen Ozean, die durch Atombombenversuche verwüstet wurden, ja zerstört wurden, haben sich im Laufe der Jahrzehnte wieder völlig regeneriert und sind wieder zu bewohnen. Es liegt also auf der Hand, die Erde hat ein bemerkenswertes System der Selbstheilung. Dann ist auch eine Speisekammer in dieser Wohnung vorhanden, denn die Erde ist reichlich mit Nahrung gefüllt. Die Nahrung würde ausreichen für alle 6,5 Milliarden Menschen und mehr. Nur der Mensch versteht nicht recht, mit diesen Nahrungsmitteln umzugehen und sie zu verwenden. Dass der Schöpfer einen Vorsatz auch in Verbindung mit der lebenden Schöpfung hat, ist mit einem Weitblick deutlich zu erkennen, mit dem er die Erde von Anfang an dafür ausgerüstet hat, dass sie einmal bevölkert sein soll. Unsere Erde soll keine vorübergehende Wohnstätte für den Menschen sein, sondern das soll eine immer bleibende Wohnung sein. Darum in Jesaja 45, 18 lesen wir: Denn dies ist, was Jehova gesprochen hat. Er, der Schöpfer der Himmel, er, der wahre Gott, der Bildner der Erde und der sie gemacht hat, er, der ihr festen Bestand gab, der sie nicht einfach umsonst erschuf, der sie bildete, damit sie auch bewohnt werde. Ich bin Jehova und sonst gibt es keinen. Jehova also als der Schöpfer weiß, warum er sie gebildet hat. Der sie gebildet hat, damit sie auch bewohnt werde. Und damit gibt er in seiner Gebrauchsanweisung und in seiner Erklärung, warum er das Universum und die Erde und diese schöne Wohnung für den Menschen zubereitet hat, auch eine Antwort auf die Frage: Hat das Leben einen Sinn? Es hat den Sinn, dass man in dieser schönen Wohnung lebt. Gott verheißt keine fortschreitende Zerstörung des Planeten, sondern er verheißt eine paradiesische Erde. Gott verheißt nicht das, was die Atheisten sagen, dass das alles ist ist gleichgültig und niemand interessiert sich für die Erde. Nein, Jehova interessiert sich für das, was er geschaffen hat. Und er möchte diese Erde erhalten. Er möchte sie wieder zu dem machen, wofür er sie gedacht hat. Er hat sie als ein Paradies für den Menschen geschaffen. Er hat ein Paradies bereitet und den ersten Menschen in dieses Paradies gesetzt. Dieses Paradies ging verloren durch die Sache, die der Mensch verursacht hat. Und viele Jahrhunderte, Jahrtausende war es ein großes Geheimnis, wie Gott das Problem der Wiederherstellung lösen würde. Aber er kündigte es schon an. Schon in 1. Mose Kapitel 3, Vers 14 verhieß er einen Samen, der kommen würde und der dem Widersacher Gottes den Kopf zermalmt. Das heißt, er mit anderen Worten die Ursache dafür, dass es heute so schlechte und böse Verhältnisse gibt, dass er diese Ursache beseitigen wird. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ein Paradies geschaffen wird. Und so konnte Jesus dem Übeltäter bevor er starb, sagen, du wirst mit mir im Paradies sein. Und dieser Übeltäter war kein großer gelehrter Mann, der unter Paradies einen philosophischen Begriff verstand, sondern er hat das verstanden, was die Hebräer damals unter Paradies verstanden, nämlich das, was Gott ursprünglich geschaffen hatte, dass das wiederhergestellt wird und er wird dort sein, mit Jesus Christus, mit dem König. Also haben die Israeliten viel dazu beigetragen, uns ein Vorbild zu schaffen, wie Jehova einmal diese Erde wiederherstellen wird. Als die Israeliten das Land der Verheißung einzogen, da war das ein Vorgeschmack von diesem Paradies. Es sollte ein Land sein, das von Milch und Honig fließt. Und sie haben eine wunderschöne Wohnstätte in diesem verheißenen Lande gehabt. Gott verhieß für Israel einen neuen Himmel und eine neue Erde, gemäß Jesaja 65, Vers 17 und 18. Also selbst damals konnten die Israeliten eine neue Verwaltung und eine neue bewohnte Erde erwarten. In Jesaja 65, in dieser Stelle heißt es, denn siehe, ich schaffe neue Himmel und eine neue Erde. Auf diese Prophezeiung nahm der Apostel Petrus Bezug. Und er schrieb, dass eine Welt durch Wasser vernichtet wurde und unterging. Wir erwarten aber nach dieser Verheißung, so schrieb Petrus, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und das zeigt, dass dieser Gedanke von einem neuen Himmel und einer neuen Erde nicht an Israel sich endgültig erfüllt hat, sondern Petrus sagt, wir erwarten das noch für die Zukunft. Das soll in der Zukunft noch geschehen. Und Johannes hatte eine Vision und schrieb von diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde im Offenbarungsbuch im Kapitel 21. Er sah diese neue Erde, als wäre sie Wirklichkeit und diese neue Erde. Und was sah er? Er sah das wiederhergestellte Paradies, so wie es am Anfang von dem Schöpfer vorgesehen war. Und das war etwas, was die Christen damals sehr belebte und sehr motivierte. Ein Paradies ist erst möglich, wenn die Erde gereinigt ist. Man stelle sich vor, Gott würde sagen, oder wir hätten den Wunsch, mach doch das mal ein bisschen schneller, ich will das noch miterleben. Das dauert mir viel zu lange. Aber stellen wir uns mal vor, Jehova würde über Nacht, morgen früh sagen, wenn ihr morgen aufwacht, alle, ist die neue Erde da. Dann ist das Paradies da. Aber auch die gleichen Menschen, die heute leben, die sind dann auch noch da. Was meinst du, was diese Menschen mit dieser neuen Erde machen würden? Die würden sich die nächste Sprühdose kaufen und anfangen zu sprühen. Und alles wieder zerstören. Warum? Weil die Menschen in ihrer Denkweise nicht neu sind. Sie haben ihren Sinn nicht umgestaltet für ein Leben in einer neuen Welt, in einer gerechten Welt, die gemäß dem Willen Gottes wiederhergestellt wurde. Nein, sie möchten ihren egoistischen Betrieb weiter fortführen und möchten damit alles zerstören, was sie bekommen. Für Gott also und für uns hat das Leben einen Sinn. Wir sind das Ergebnis einer schöpferischen Tätigkeit Gottes und nicht das Ergebnis eines blinden Zufalls. Wir sind im Bilde Gottes erschaffen worden. Das heißt, wir schlussfolgern und wir können genauso denken wie Gott. Wir haben Eigenschaften, die auch Gott hat, die die Tiere nicht miterhalten haben. Wir haben die Eigenschaft der Liebe, der Weisheit, der Gerechtigkeit und auch der schöpferischen Tätigkeit und Macht erhalten. Noch viele andere Eigenschaften, die zu Gott gehören. Wir sind in diesem Sinne im Bilde Gottes erschaffen worden. Wir sind nur durch unsere Unvollkommenheit so ein bisschen aus dem vollkommenen Bild herausgerutscht. Wir sind nicht mehr so ausgeglichen, wie das eigentlich am Anfang bei einem vollkommenen Menschen im Bilde Gottes erschaffen der Fall gewesen wäre. Aber wir freuen uns auf die Wiederherstellung dieser Dinge. Und wir können, wenn wir im Bilde Gottes erschaffen sind, dann später in der Vollkommenheit diese Eigenschaften vollständig erfüllen und vollständig ausleben. Dadurch erhält unser Leben Sinn. Unser Sinn oder der Vorsatz Gottes ist es, in unserem Vorsatz den Lebenszweck zu sehen. Warum sind wir also am Leben? Zu welchem Zweck sind wir ins Dasein gekommen? Welche Antwort könnten wir geben, wenn jemand uns fragt, was ist der Sinn des Lebens? Gott wünscht, dass wir glücklich sind, dass wir gerne leben, dass wir uns des Lebens erfreuen. Er wünscht nicht, dass wir Mönche werden, in Kutten rumlaufen oder andere Dinge tun. Er wünscht, dass wir glückliche, zufriedene, ausgeglichene Personen sind, dass wir unsere künstlerischen Adern, möchte ich mal sagen, betätigen können oder andere Fähigkeiten, vielleicht auch im musikalischen Sinne oder in der Gestaltung der Malerei oder ähnliches mehr. Er wünscht, dass wir unsere Fähigkeiten nutzen, er möchte sie fördern. Ja, er möchte, dass wir gerne leben. Er möchte nicht, dass wir so dahin vegetieren, wie das leider in vielen Fällen heute so ist. Das ist nicht der Wille Gottes und er hat das auch nicht verursacht. Er wird das einmal wieder gut machen und beseitigen, darauf können wir uns verlassen. Und wir freuen uns darauf, dass diese Dinge eine Wirklichkeit werden. Gott möchte also, dass wir uns glücklich fühlen und dass wir Freude am Leben haben. Und darum hat er uns auch mit vorzüglichen Sinnesorganen ausgestattet. Wir können uns des Lebens erfreuen, weil wir farbig sehen, weil wir in drei Dimensionen sehen, weil wir hören, und zwar in drei Dimensionen hören. Stereo, nicht? Eine Apparatur haben wir hier dran. Mit zwei Lautsprechern und mit zwei Hörern. Wunderbar erschaffen. Wir haben einen Riechkolben. Der ist auch wunderbar erschaffen. Und wenn man in eine Küche geht, weiß man genau, ob man in Asien, in der Türkei oder in Deutschland ist. Du brauchst nur zuzumachen, nicht? Und schon weißt du mit deiner Nase Bescheid. Du hast ein Gefühl, du kannst mit deinen Fingern ganz feine Sachen fühlen. Wenn du eine Nadel suchst, du fühlst sie. Und du kannst mit der gleichen Hand eine Axt nehmen und zuschlagen und kannst grobe Arbeiten machen. Alles mit dem gleichen Instrument. Wunderbar erschaffen. Wir haben einen Gleichgewichtssinn und wir haben noch viele andere Sinne, die zu unserer Freude, nicht zum Überleben notwendig sind. Die Evolution geht immer davon aus, dass wir das alles, was wir machen, nur tun, um zu überleben. Wir essen, um zu überleben. Nicht unbedingt. Wir essen, um uns daran zu erfreuen. Denn um zu überleben, braucht es keinen Geschmackssinn. Da genügt eine einfache Paste, die man da reinschmiert. Das würde zum Überleben reichen. Aber der Schöpfer wünscht, dass wir Freude haben am Leben. Darum hat er uns Geschmack gegeben. Und wir können, was wir trinken, schmecken, die Früchte schmecken. Und es ist ein Wunder, aus dem gleichen Grundwasser machen die Bäume Birnensaft und Apfelsaft und Pflaumensaft und Kirschsaft. Und alle brauchen das gleiche Grundwasser und haben eine chemische Umwandlung in solche Säfte. Ja, wo gibt's denn das auf der Welt? Wo kann man denn aus Grundwasser irgendwelchen Saft machen? Ich habe noch keine Fabrik gehört, die das macht. Der Schöpfer hat das für den Menschen geschaffen, damit er sich des Lebens erfreut. Aber um diesen Vorsatz zu erfüllen, um diesen Vorsatz, den Gott für die Menschen gedacht hat, völlig genießen zu können, um den Sinn des Lebens völlig auszuleben, benötigen wir ewiges Leben, nicht wahr? Unser jetziges Leben wäre zu kurz, um all sich der Dinge zu erfreuen, die Gott vorgesehen hat. Und wir können nur dann ewig leben, wenn wir Gottes Vorsatz kennen und wenn wir uns mit dem Vorsatz Gottes studieren. Und darum sind immer wieder alle eingeladen, sich mit dem Vorsatz Gottes und mit dem Willen Gottes zu studieren und den Willen Gottes kennenzulernen, um dadurch ewiges Leben zu erreichen.